Wuffwärts, der Podcast für Hundefans, die Beziehung und Klarheit im Training suchen. Impulse für echtes Miteinander, innere Haltung und verständliche Kommunikation und Kooperation zwischen Mensch und Hund. Mit Raum für Reflexion, neue Perspektiven und immer mal wieder Gästen, die die Hundethemen bereichern. Hallo, heute sprechen wir über ein Thema, das oft so leicht klingt und in der Praxis dann doch ganz schön herausfordernd sein kann. Arbeiten mit positiver Verstärkung, und zwar dort, wo es so wirklich richtig gut drauf ankommt. In Situationen, in denen Hunde Angst haben, überfordert sind, aggressiv reagieren oder so gestresst sind, dass sie kaum noch wahrnehmen können, dass wir überhaupt da sind. Wir schauen gemeinsam darauf, wo positive Verstärkung förderlich ist, wo sie an natürliche Grenzen stößt und was wir tun können, wenn ein Hund so aufgewühlt ist, dass Fokus und Kooperation schlicht nicht mehr möglich scheinen. Und natürlich geht es auch um uns, darum, wie wir als Menschen Orientierung geben, wenn die Emotionen hochsteigen. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast in unserem Podcast. Es ist Dr. Stefan Kronostei. Und ich möchte ihn, bevor wir starten, kurz vorstellen. Dr. Stefan Kronostei ist Tierarzt mit Schwerpunkt Verhaltenstherapie und das seit über 20 Jahren. Er arbeitet mit Hunden, Katzen, Kaninchen und sogar Papageien und verbindet dabei medizinisches Fachwissen mit modernem, positivem Training. Er hat in Deutschland und Frankreich praktiziert, internationale Zusatzausbildungen abgeschlossen und war lange Mitinhaber einer verhaltenstherapeutischen Praxis mit angeschlossener Hundeschule. Heute arbeitet er in seiner eigenen Praxis in Frankreich und begleitet vor allem Hunde, die wegen Angst, Aggression, hoher Erregbarkeit oder Jagdverhalten besondere Ansprüche stellen. Stefan bildet außerdem Tierärztinnen und Hundetrainerinnen weiter und unter anderem über die Online-Fortbildung Verhaltenstherapie.vet, die er mitbegründet hat, und ist Referent bei der Ausbildung des Verhaltenscoach in Dogtraining AT. Sein Anliegen, Tier und Mensch wieder auf einen gemeinsamen positiven Weg zu bringen mit Respekt, Klarheit und echter Beziehung. Hallo, lieber Stefan, schön, dass du da bist und du bist für mich wirklich ein Hunde-Experte.
Okay, ja, vielen Dank.
Ja, und schön auch dich zu sehen, Mario.
Hallo, grüß dich. Also wir sehen und hören uns, das passt gut. Hallo, Stefan.
Genau. Habe ich etwas vergessen, Stefan, was du
danke für die tolle Einführung und die umfasst sehr schön, was ich so tue.
Ja, ich habe gedacht, wir starten mal mit dem Thema, was ist denn positive Verstärkung? Also ich habe mir überlegt, was ist denn für mich positive Verstärkung? Ich bin immer jemand, der versucht, das so kurz auf den Punkt zu bringen und ich bin gar nicht so sehr wissenschaftlich orientiert und ich würde dann sagen, Training, in dem sich Hund und Mensch wohl und glücklich fühlen. aber was ist denn positive Verstärkung? Was versteht man denn tatsächlich darunter?
Naja, da muss man erstmal gucken, auf welcher Ebene man im Prinzip es anspricht. Wenn man es auf einer rein technischen Ebene anspricht, da ist natürlich Positive Reinforcement aus dem Englischen, also positive Verstärkung bei der operanten Konditionierung, dass ich etwas Angenehmes hinzufüge. Ja, das ist im Prinzip eine der vier Quadranten. Das heißt hier positive Verstärkung, negative Verstärkung oder auch positive Belohnung, negative Belohnung und dann halt positive Strafe, negative Strafe. Das ist der rein technische Aspekt. Das heißt, ich füge etwas Angenehmes hinzu mit dem Hintergedanken, dass wenn ich etwas verstärke, das Verhalten, was ich verstärke, häufiger wird. Und wichtig, ich führe etwas Angenehmes hinzu, also etwas, was dem Tier einen Gewinn bringt. Das heißt, in den meisten Fällen primär ein Verstärker, wie zum Beispiel Butter. Aber es kann auch was anderes, ein anderer positiver Reiz sein, der für ihn gerade der ihm einen Vorteil, einen biologischen Vorteil bringt. Und das können auch funktionale Verstärker sein, die in einer Form, dem Tier die Möglichkeit gebe, ein Verhalten zu zeigen, wo die Ausführung intrinsisch motiviert ist. Das heißt, ein Verhalten, was selbst belohnt ist. Und da kann man dann noch die Unterscheidung machen, ja, inwieweit Essen ist ja auch selbst belohnt. aber da führe ich halt von außen noch was hinzu. Das heißt, ich habe auch eine extrinsische Belohnung in dem Moment, weil ich etwas gebe, was es vorher nicht hatte. Das ist im Prinzip positive Verstärkung rein auf der technischen Ebene. Aber für mich ist auch Training mit positiver Verstärkung viel weitläufiger, als nur den Hund zu füttern oder das Tier zu füttern im richtigen Moment. Sondern ich muss mir ja auch überlegen, wie schaffe ich erstmal einen Rahmen, in dem das Tier überhaupt Futter nimmt. Das heißt, ich brauche eine Beziehung. Ich brauche einen freundlichen, achtsamen Kontakt, in dem das Tier, und ich spreche jetzt immer von dem Tier, weil es geht ja nicht nur für Hunde, sondern da ich auch mit anderen Tieren trainiere, ist es eben aber auch, wo der Hund sich sicher und wohl fühlt, wenn ich mit dem arbeite. Das heißt, wenn ich einen Hund habe, der mit Mühe von mir Futter nehmen kann und immer eine Überwindung ist, zu kommen, um ein Futterstück zu bekommen, der sich gleichzeitig bedroht fühlt zum Beispiel, ist es die Frage, inwieweit das Futter, was ich ihm gebe, ein positiver Reiz ist, den ich zufüge, wenn ich gleichzeitig etwas tue, was für ihn nicht so angenehm ist. Und das ist zum Beispiel auch so diese Verwendung von Futter, um ein Verhalten zu erzwingen. Das heißt zum Beispiel, den Hund nur da zu füttern, wo er nicht hingehen möchte. Und um essen zu können, muss er dahin gehen, wo er eigentlich gar nicht hin will. Und dann ist es für mich keine positive Verstärkung. Weil im Prinzip ich einen Konflikt erzeuge und nicht etwas tue, was wirklich angenehm und positiv ist. Und das Zweite ist, wenn ich möchte, dass der Hund gerne mit mir arbeitet, braucht er so viel Vertrauen, dass er wirklich sich auch sicher fühlt. Das ist auch die Basis, um gut lernen zu können. Das heißt, im Alltag ist dieses Anerkennen des Hundes als Mitgeschöpf mit Emotionen, der positive und negative Emotionen haben kann, und ihn wirklich zu lesen, zu erkennen, wann geht es ihm gut, wann geht es ihm nicht gut, wo sind seine Grenzen, was kann ich von ihm fordern in der Situation, was nicht, und wirklich achtsam damit umzugehen. Und das Zweite, was ich auch wichtig finde, ist, positive Verstärkung heißt immer, ja, ich füge etwas Angenehmes hinzu, aber auf der anderen Seite brauche ich einen Rahmen. Ich brauche einen Rahmen, der mir ermöglicht, erstmal im Training, aber auch im Alltag, dem Tier oder dem Hund einen Rahmen zu bieten, in dem er die Möglichkeit hat, erwünschtes Verhalten anzubieten oder es zu zeigen, wenn er es auf Signal gelernt hat. Aber wo ich auch vorbeugend Verhalten, was ich nicht haben möchte, so kontrolliere und auch so wohlwollend kontrolliere, dass er gar nicht so viel die Möglichkeit hat, es zu tun. Weil ich kann nicht nur die eine Seite sehen, das heißt, ich verstärke alles, was ich haben möchte, aber er zeigt ja vielleicht noch Verhalten, was ich nicht haben möchte, und was tue ich dann? Und das Ziel ist die vorbeugende Kontrolle von Dingen, von Verhaltensweisen, die nicht so wünschenswert sind oder die eventuell gefährlich oder auch störend sind, weil nur dann, wenn ich das tue, habe ich auch die Möglichkeit, positiv zu verstärken. Weil sonst reagiere ich ja mehr auf Dinge, die ich gar nicht haben möchte unter Umständen, weil ich unter Umständen auch reagieren muss, weil ich kann den Hund nicht auf die Autobahn rennen lassen oder am Jogger hochspringen oder über den Nachbarshund herfallen oder die Katze jagen vom Nachbarn. Das geht nicht, weil dann habe ich ganz schnell ein Problem. Das heißt, dieses wohlwollende Kontrollieren, und zwar so kontrollieren, dass es für den Hund so wenig wie möglich Stress macht, so dass er aber trotzdem seine Bedürfnisse befriedigen kann und dass er trotzdem es ihm immer noch gut geht, obwohl ich ihn kontrolliere. Das ist genauso ein Bestandteil des Trainings mit positiver Verstärkung, weil nur das gibt mir die Möglichkeit, im Gegenzug dann auch alles das, was er gut macht in der Situation, wirklich zu belohnen.
Ja, jetzt ist das, also mir kommen da zuvor zu dem, was du sagst, viele, viele Bilder in den Kopf. Und wie gut kannst du denn Menschen mitnehmen an der Stelle? Also die müssen ja so einen Switch in ihrem Kopf auch hinkriegen, dass sie über positive Verstärkung gehen und sich nicht so sehr auf den Fehler konzentrieren, den der Hund da macht. Und kannst du die gut mitnehmen? Ist das da deine Erfahrung, dass die gut in diese Technik einsteigen können?
Das hängt von den Menschen ab. In der Regel ist es so, dass die meisten Kunden, die ich sehe, haben Tiere mit Verhaltensauffälligkeiten, die für ihre Lebensqualität, für die Lebensqualität des Tieres eine erhebliche Beeinträchtigung sind. Die meisten dieser Verhaltensauffälligkeiten sind erregungs- oder furchtbedingt oder angstbedingt oder frustrationsbedingt. Das heißt, wir haben in der Regel Tiere, denen es nicht so gut geht und auch Menschen, denen es nicht so gut geht. Die meisten dieser Menschen haben schon Vorerfahrung mit aversivem Training. Oder manchmal auch mit positivem Training, was einfach nicht so gut organisiert war. Das kommt schon auch vor. Aber oft ist es dann auch aversive Methoden durchaus schon angesetzt worden. Und sie haben ganz oft die Erfahrung gemacht, dass diese aversiven Methoden im Endeffekt das verschlimmert haben. Und das ist für mich auch so ein ganz wichtiger Punkt, was ich erkläre. Im Prinzip, was ich den Menschen erkläre, sind die lerntheoretischen Zusammenhänge. Das heißt, wenn der Hund zum Beispiel an jemandem hochspringt und ich ihn dafür im Prinzip bestrafe, bekomme ich unter Umständen einen Hund, der es nicht mehr tut, aber der immer noch sehr aufgeregt ist mit anderen Menschen. Warum springt er hoch? Weil er sehr aufgeregt ist. Ja, das heißt, im Endeffekt habe ich zwar ein Hindernis, was ich aufbaue, aber ich ändere nicht die grundlegende Ursache. Noch dramatischer ist natürlich bei Furcht oder Aggression, wenn ich einen Hund habe, der Menschen hochspringt, um ihn zu beißen, und ich stoppe ihn indem ich ihn über eine Strafe im Prinzip das Verhalten hemme und damit auch natürlich bekomme, dass das Verhalten weniger wird. Lernt er ja nicht, was er anstelle dessen tun kann. Er lernt nur das, was nicht funktioniert. Und das Zweite ist, ich erzeuge noch mehr Furcht, Stress, negative Emotionen. Und diese negativen Emotionen bleiben ja. Es sei denn, er hat irgendwann so eine Erleichterung, die er empfindet, wenn er nichts passiert, dass er sagt, okay, das ist für mich okay. Aber das ist ziemlich unsicher, weil das ist ja sehr schwer. Ich kann nicht in ihn reingucken. Ich kann nur gucken, was zeigt er für eine Körpersprache. Das heißt, im Endeffekt zeuge ich eine Hemmung von Verhalten mit den gleichen negativen Emotionen, die schon da sind, die aber die Ursache für mein Problem sind. Und wenn ich jetzt aber über Verstärker arbeite und sage, okay, ich verstärke alles, was nett ist in der Gegenwart der Person und achte darauf, dass ich den Hund in der Distanz halte, wo es ihm gut geht, verändere ich mit der Zeit seine Einstellung, seine emotionale Einstellung gegenüber diesem Reiz. Das heißt, ich kriege nicht nur ein Verhalten, was für mich wünschenswert ist, sondern ich bekomme auch weniger Risiko, dass er das störende Verhalten erneut zeigt, weil es ihm besser geht. Und das versuche ich zu vermitteln, weil das ist in den meisten Fällen etwas, was die Menschen verstehen. Ja, und wo sie dann auch sagen kann, okay, das ist, und wenn sie das nicht verstehen mit dem Hund, dann nehme ich Beispiele aus dem menschlichen Leben. Das heißt, mit Kollegen, mit ihnen selber, da merken sie ganz schnell, dass das irgendwie nicht so eine gute Idee ist, wenn man einfach nur Verbote kriegt. Mhm. Ja, sondern dass es viel netter ist, wenn man irgendwie ja sich auch noch wohlfühlt bei dem, was man tut. Und das ist so mein Weg, wie ich versuche, sie zu überzeugen, dass es doch eine gute Idee ist. Und dann ist natürlich die Challenge, und das finde ich ist die größte Challenge, ist die technische Seite. Das heißt, wie kontrolliere ich wohlwollend Verhalten und wie belohne ich im richtigen Moment und wie sehe ich, was der Hund gerade tut? Und dafür brauchen sie halt Begleitung.
Ja.
Und das sind Dinge, einfach den Fokus auf etwas anderes zu legen. Und was manchmal auch noch eine gute Idee ist, das sind solche Dinge wie zum Beispiel Trainingstagebücher. Weil sonst kommt, der springt immer noch hoch. Wenn man dann mal sagt, wie oft sind ihnen Menschen begegnet, wie oft ist er hochgesprungen, wie oft ist er nicht hochgesprungen. Da ist er vielleicht am Anfang fast jedes Mal hochgesprungen. Und jetzt passiert das ab und zu nochmal, weil man gerade geträumt hat. Aber es ist viel weniger. Aber was die Menschen sehen, ist, er springt immer noch hoch.
Ja.
Sie sehen nicht, wie oft es schon gut gegangen ist. Und das heißt, das ist auch so eine Möglichkeit, manchmal auch den Fokus ein bisschen auf das Gute zu lenken. Und dann auch den Kunden zu sagen, gucken Sie mal, wie toll, das ist so viel besser geworden. Ja.
Ja, Mario, wie ist denn deine Erfahrung? Wie gut kannst du denn Leute in deiner Praxis mitnehmen in dieses Thema positive Verstärkung?
Also mir geht es da ähnlich wie dem Stefan, dass ich zuerst einmal versuche, sehr intensiv mich mit den Menschen auseinanderzusetzen. Wie sind denn seine Einstellungen überhaupt zum Leben an sich und wie weit sind seine Erfahrungen mit dem, dass eben immer nur negative Emotionen zu generieren, nämlich auch als Mensch, nichts viel Positives produziert in ihm drinnen. Und das versuche ich dann genauso, wie Stefan es erklärt hat, auch auf die Mensch-Hunde-Beziehung umzulegen. Und ich bin Stefan sehr dankbar, dass er schon ganz am Anfang das Setting, also dass die Vorbereitungsarbeiten erwähnt hat, denn das ist für mich der allerwichtigste Punkt, den Menschen einmal näher zu bringen, dass es darauf ankommt, eine Situation zu schaffen, wo Selbstsicherheit, Sicherheit, Wohlfühl überhaupt möglich ist. Denn das ist die Trainingsgrundlage. Ohne dem komme ich nie weiter. Das ist ja auch ein Grund, warum ich diesen Puzzle-Trainer generiert habe, der Möglichkeiten und Fähigkeiten schaffen soll. Genau aus dem Grund, um nicht direkt am Problem herumzudoktern, wie es sehr oft passiert. Denn wie Stefan schon gesagt hat, die meisten Hunde wissen nicht, was sie zeigen sollen, denn die Menschen den Fokus haben immer nur auf dem Unerwünschten, auf dem, was nicht sein soll. Und unsere Aufgabe als Trainer ist es ja hauptsächlich einmal dorthin zu gehen, also wenn wir so trainieren wollen, wie wir trainieren, dass das Hauptaugenmerk auf das wenden, was passieren soll und nicht das, was nicht passieren soll. Und wir haben ja das Thema, dass wenn Menschen sehr lange mit aversiven Methoden zu tun hatten, brauchen wir ja von ihnen selber auch eine Veränderung. Und dieses zur Verfügung stellen von Situationen, wo das gar nicht passieren kann, habe ich die Chance, dass keine Ambivalenzen im Hund entstehen. Das heißt, er ist sich sicher, dass er in diesem Setting einmal sich weiterentwickeln kann in die richtige Richtung. Und dann bringen wir das hinaus in die, ich sage es jetzt bewusst, reale Welt, aus dem gestellten Setting, aus dem Training heraus in die reale Welt. Und das macht dann die Chance, dass der Hund überhaupt den Zugriff hat zu dem richtigen Verhalten. Und das geht bei uns sehr, sehr gut, aber immer mit den Erklärungen vorher. Also wir fangen immer vorher mit den Menschen an, wir fangen vorher an mit den Erklärungen, wir fangen vorher an, die Menschen und die Hunde darauf vorzubereiten, dass sie es dann nachher haben können.
Mm. Ja. Also aus meiner Praxis ist es auch so, dass ich denke, es ist immer wieder eine Herausforderung, die Menschen da mitzunehmen in dieses veränderte Denken, nicht auf den Fehler. Und so Stefan, wie du gerade gesagt hast, dass selbst wenn der Fehler nur noch selten vorkommt, der Fokus auf dem Fehler liegt. Das ist einfach auch so eine Prägung von uns, von Kindheit an. Und Stefan, du hattest jetzt gerade vorhin noch das Thema, also was zur Technik gehört, Timing hast du so am Rande angesprochen. Das finde ich ist ja in der positiven Verstärkung spielt das teilweise eine sehr, sehr große Rolle. Und wie würdest du das einschätzen, welche Rolle das spielt und welchen Fokus man auf Timing tatsächlich lenken sollte?
Also ich finde, Timing spielt bei jedem Training eine Rolle. Nicht nur bei positiven Verstärkung, sondern auch bei strafbasiertem Training. Und gerade beim strafbasierten Training passieren ja nun viele Dinge, die man nicht möchte, durch schlechtes Timing, weil schon falsche Assoziationen, ja, unerwünschte Assoziationen, die viel gravierendere Folgen in meinen Augen haben, als wenn ich zum falschen Moment belohne. Aber es passiert natürlich trotzdem auch, dass Menschen immer genau zum falschen Moment belohnen. Zum Beispiel, der Hund löst schon aus. Und dann versucht man noch schnell, ihn zu verstärken, weil er unter Umständen auch mit diesem Effekt, wenn ich dann einen Verstärker ankündige, dann dreht er sich vielleicht wieder zu mir und ist bei mir. Aber ich baue eine Verhaltenskette auf mit, ich muss erst drohen oder er muss erst auslösen und dann kommt ein Keks. Was natürlich auch ungünstig ist. Mit dem Timing, das ist definitiv eine Challenge, weil das hängt halt sehr stark von den Fähigkeiten der Menschen ab. Und wenn ich jetzt, dieses ganz eine ganz unterschiedliche Sache, ob ich jetzt mit Hundetrainern arbeite und auch Hundetrainer oder professionelle Personen weiterbilde, da ist natürlich Timing extrem wichtig, weil das müssen sie einfach, ich in meinen Augen, diese Fähigkeiten sollten sie haben. Bei Kunden gucke ich, was sind die Skills. Ganz oft, wenn ich es kann, trainiere ich den Hund vor. Weil das hat den Vorteil, dass er im Prinzip ein bisschen mehr, wenn er das Verhalten so ein bisschen Dauer drauf ist und die Leute haben so ein bisschen mehr Zeit zu reagieren, ist es für sie einfacher. Wenn das nicht geht, gucke ich, dass ich es so einfach wie möglich halte. Es gibt Menschen, die können mit Markersignalen oder mit einem Lobwort oder mit dem Klicker sehr gut umgehen. Und es gibt Menschen, da ist das unmöglich. Da ist es schon total schwer, dass sie im richtigen Moment einen Keks geben. Wenn dann noch ein zusätzliches Element hinzukommt, sind sie überfordert. Oder sie sind vielleicht auch gar nicht so trainingsambitioniert, ja, dass sie das gerne möchten. Das kann auch passieren. Und das, was ich dann mache, ist, dass ich schaue, dass ich mein Setting so gestalte und ihnen auch im Prinzip ja schon Managementmaßnahmen so gebe, dass es möglichst wenig Fehler gibt. Und dass ich so einfach wie möglich, zur Not einfach, gibt nur der primäre Verstärker gegeben, oder ich sage, sie greifen genau in dem Moment zum primären Verstärker, wenn der Hund das tut. Ja, das ist ja dann der Griff zum Verstärker, ist ja auch ein sekundärer Verstärker. Das heißt, ich gucke, dass ich irgendwie einen gemeinsamen Nenner finde, der ermöglicht, dass der Mensch mit seinen Fähigkeiten ein Timing einhalten kann, was für mich zielführend ist. Und je besser die Menschen werden, dann kann es sein, dass ich im zweiten Schritt irgendwann sage, und jetzt nehmen wir ein Markersignal. Und vielleicht auch nur ein Markersignal für bestimmte Dinge, wie zum Beispiel bei Medical Training. Da benutze ich eigentlich immer Markersignale, weil es sonst einfach technisch total schwierig ist in der Durchführung. Aber wenn ich sie dann erstmal da habe, dass sie auch Medical Training machen, dann sind sie in der Regel auch gewillt, ein Markersignal zu benutzen.
Ja, also Fehler hast du vorhin auch angesprochen. Und ich erlebe immer wieder, ich baue mit den Leuten ein Training auf und dann, also über Futter, sofern der Hund Futter nimmt. Und dann kommt relativ zügig die Frage, ja, wann kann ich das wieder weglassen? Also das finde ich immer spannend, weil ich denke, jetzt sind wir doch dabei am Aufbauen. Und ja, da auch so, dass das für den Hund nicht förderlich ist, schon wieder daran zu denken, wann lasse ich die Verstärkung weg, ja, und was hat das denn für Auswirkungen, wenn man zu früh das Futter wieder weglässt oder den primären Verstärker weglässt?
Naja, alles, was ich nicht mehr verstärke, wird entweder anderweitig verstärkt, ja, das heißt, wenn ich Glück habe, wird es durch eine Umweltverstärkung oder durch einen funktionalen Verstärker, wie ein Verhalten, was für den Hund selbst belohnt ist, verstärkt. Oder es wird durch die Umwelt was anderes verstärkt. Das heißt, der Hund lernt wieder, dass anderes Verhalten sich mehr lohnt. Wenn ich Glück habe, ist das ein anderes, nicht störendes Verhalten. Das heißt, das Verhalten wünschenswertes, zum Beispiel neutrales Verhalten gegenüber irgendwelchen Umweltreizen bleibt bestehen. Und wenn ich Pech habe, wird aber natürlich auch Verhalten verstärkt, was ich nicht haben möchte. Und dann haben wir natürlich die Frage, wie häufig wird der Hund noch für das Verhalten verstärkt, was ich möchte, und wie häufig wird er durch andere Verhalten verstärkt und wie verändert sich seine Motivation, das Verhalten, was ich eigentlich sehen möchte, aus, dass er das noch ausführt, weil lohnt sich das für ihn oder lohnt sich das nicht mehr? Und im schlechtesten Fall wird das Verhalten gelöscht. Das heißt, wenn ich es nicht mehr belohne und es auch anderweitig nicht mehr verstärkt wird, dann verschwindet es eben wieder und er zeigt das Verhalten nicht mehr. Und was ich da natürlich den Kunden, ich habe so ein paar Standardreaktionen da drauf. Das erste, was ich den Kunden direkt frage, ist, sie haben mich nie gefragt, wann sie aufhören können, das unerwünschte Verhalten zu strafen. Weil darüber redet niemand. Das ist doch normal, dass man ihm sagt, er soll das nicht tun. Aber ihn zu belohnen für erwünschtes Verhalten, das muss man so wenig wie möglich. Das ist wieder so eine Mentalitätsfrage. Das heißt so, wir sind halt immer noch, das heißt wir, Menschen, und ich denke auch jüngere Generationen, sind immer noch so stark darauf orientiert, dass sie eher gesagt bekommen, wenn etwas nicht gut ist, als dass etwas gut ist. Dass dieses Kritik bekommen, weil man etwas verändern soll, viel gesellschaftsfähiger ist, als etwas besonders hervorzuheben, was die Person gut gemacht hat. Und das ist natürlich beim Hund genauso. Ja? Dass dieses dem Hund sagen, dass das gerade keine gute Idee ist, das fällt uns sehr leicht. Und deshalb ist auch dieses, ja, das macht man zeitlebens, logischerweise. Ihn belohnen macht man nicht zeitlebens. Meistens wirkt das, diese Aussage. Die zweite ist, dass ich die Menschen frage direkt, was stört sie daran, den Hund zu belohnen? Sie tun was Nettes, sie geben ihm was Angenehmes. Was ist für sie der Hinderungsgrund? Und dann kommen manchmal so ganz banale Sachen. Ich habe klebrige Finger, weil die Wurst stinkt oder was weiß ich was. Oder ich mag die Hundespucke nicht. Oder also da gibt ganz, ich vergesse es. Es ist mir zu teuer, immer so viele Kekse zu kaufen. Oder da muss man einfach gucken, was da kommt. Das heißt, aber manchmal ist es auch ganz wichtig, weil wenn ich weiß, was für die Menschen nicht die störend ist beim Belohnen, kann ich erstmal andere Lösungen finden. Wie manchmal einfach anderes Futter, was man nimmt, was zum Beispiel nicht klebrig ist. Weil ich verstehe es schon, wenn sie ins Restaurant gehen, nehmen den Hund mit, dass sie vielleicht keinen Bock haben, Fleischwurstfinger zu haben im Restaurant. Und dass es vielleicht ganz angenehm ist, wenn man da einen nicht riechenden Verstärker benutzt, den der Hund auch mag.
Dann vielleicht oder, noch Fingerfood essen möchte, ne?
Ja, also. Oder wenn man, wenn sie zum Beispiel sagen, okay, ich finde Hundespucke blöd an den Händen, ja, dann kann man halt gucken, nimmt man eine Tube oder verändert man die Art, wie man belohnt. Oder wenn es das modische Outfit ist, weil es halt auch wenig schick ist, mit einer Bauchtasche rumzurennen, wenn man, was weiß ich, gerade mal Freizeitsachen anhat, ja, dann muss man auch gucken, wie kann man Belohnungen anders unterbringen am Körper. Und also ich finde, das sind manchmal schon so ganz einfache Dinge, die helfen, um zu schauen, wie kann man es für den Menschen schmackhafter machen. Und dann die letzte, etwas fiese, aber auch so Standardaussage ist, wissen Sie, ich finde Sie total nett. Und ich komme gern zu Ihnen. Aber das reicht mir nicht. Ich brauche auch schon mein Honorar für die Stunde. Und wenn ich das nicht mehr kriege, dann komme ich nicht mehr. Dann gucke ich mich ganz groß an. Und ich glaube, wenn Sie arbeiten gehen, ist es genauso. Ja. Und das ist halt auch etwas, wo Sie dann sich im Prinzip, um Ihnen einfach nochmal das Bewusstsein zu geben, dass sich ein Verhalten lohnen muss. Mhm. Und ich finde, das ist ziemlich platt, diese Aussage mit dem Geld verdienen. Ja, aber nur wegen der Beziehung. Das halt, die meisten wünschen sich das halt, gell? Weil, und es gibt noch ein viertes Argument, ist, ihr Hund ist den ganzen Tag mit ihnen zusammen. Ja, das heißt, sie haben ihn den ganzen Tag lieb. Sie können ihn nicht noch mehr lieb haben. Das heißt, er braucht im Prinzip dann schon etwas, was sich noch ein bisschen mehr lohnt, als ihn lieb zu haben. Weil das hat er ja den ganzen Tag. Oder möchten Sie so mit Ihrem Hund leben, wie das früher gemacht wurde? Der kommt in Zwinger und Sie holen Sie ihn raus, um ein bisschen was mit ihm zu tun, dann ist er wieder im Zwinger. Dann arbeitet er eventuell auch für Aufmerksamkeit.
Mhm.
Und dann ja, bin ich durch mit meinen Argumenten.
Das sind ja umfangreich.
Ich finde, das sind auch total schöne Ausführungen, wo sich Menschen auch wirklich jetzt drin wiederfinden können. Welche Argumente bringen sie denn vielleicht? Weil die sind ja nicht so sehr unterschiedlich. Mario, hast du da noch Erfahrungen? Welche Argumente dir entgegenschlagen? Oder?
Weniger die Argumente, die hat Stefan schon sehr, sehr gut getroffen. Die kommen ja immer wieder, auch die Sache mit, ich möchte nicht dauernd Futter mithaben. Aber was ich für eine Erfahrung gemacht habe, wir trainieren ja auch die Hunde vor, wenn es irgendwie möglich ist. Und zwar auch aus dem Grund, damit, wenn ich es dem Menschen übergebe, dass wenigstens einer Ahnung davon hat, was gerade passieren soll, nämlich der Hund. Und das hilft oft sehr, wenn die zuschauen dürfen, wie schnell sich etwas verändert, wenn man mit einer wirklich angebrachten Frequenz den Hund dementsprechend ins richtige Verhalten verstärkt. Und das war bei vielen schon wirklich der Gamechanger, die dann gesagt haben, jetzt habe ich das erste Mal verstanden, warum ich meinen Hund belohne. Warum das eigentlich so funktionieren soll, weil die einfach sehen, dass innerhalb von 5 bis 10 Minuten so eine massive Veränderung in dem Hund stattfindet, dass ein Hund, der vorher gestresst gewirkt hat, wo der Muskeltonus sehr hoch war, der schon richtig verspannt ausgeschaut hat, innerhalb nach 5 bis 10 Minuten lächeln kann, frei durch die Gegend gehen kann, weil er einfach positive Emotionen generiert bekommen hat. Und das ist bei vielen wirklich so gewesen, die anfänglich so argumentiert haben, dass das nachher gar nicht mehr vorgekommen ist. Und den Rest von den Sachen, mit dem, was wir ihnen sagen, hat Stefan ja schon sehr treffend ausgeführt.
Ja, Also vielleicht noch ein Argument für die positive Verstärkung ist die Nachhaltigkeit. Wie nehmt ihr da die Leute mit? Also dass es ja das Training über eine positive Verstärkung sehr viel nachhaltiger ist, also wenn man den Verstärker nicht schnell wieder weglässt. ja, Nachhaltigkeit. Stefan, und du?
Ja, im Endeffekt, im Punkto Nachhaltigkeit, wo ich da am meisten den Fokus drauf setze, was ich am Anfang schon sagte, ist die Veränderung wirklich der Emotionen, wenn es um Verhalten geht, was mit negativen Emotionen assoziiert ist und was für mich auch ein Hauptgrund ist, warum ich in der Verhaltenstherapie mit positiver Verstärkung arbeite. Und dass ich da natürlich insgesamt ein Tier habe, dem es besser geht und das mehr Motivation hat, etwas mit dem Menschen zu tun. Und was ich natürlich auch viel leichter lenken kann dadurch. Und manchmal sich dadurch auch Dinge lösen, die ich gar nicht trainiert habe. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sowas habe wie, ich habe einen Hund, der ist reaktiv auf bestimmte Umweltreize, wie bei Begegnungssituationen, aber der hat auch gar nicht so einen guten Radius. Ja, und ich habe ziemlich gut gearbeitet, dass ich ein ziemlich sehr viel verstärke an manchen Orten, habe ich unter Umständen automatisch schon ein bisschen Radiustraining gemacht, ohne dass die Menschen es mitbekommen haben. Und der bleibt auch viel besser da. Und sie können ihn vielleicht sogar laufen lassen irgendwann, was vorher nie ging. Einfach weil viel mehr positive Interaktionen da gewesen sind und er viel mehr Interesse hat, bei Menschen zu bleiben. Und das ist natürlich schon etwas, wo ich dann auch... Das schildere ich nicht unbedingt den Kunden. Das nehme ich eher wahr und spreche es vielleicht dann an, wenn man sowas bemerkt, dass das plötzlich jetzt auch geht.
Ja.
Ja.
Ach, hast du da noch was?
Ja,
hast du was?
Bei mir ist es so oft, dass ich die Menschen einfach auch direkt mal frage, in welchen Gefühlswelten sie sich persönlich wohler fühlen. Der, wo alles gut läuft, wo man mit der Umwelt gut kommunizieren kann oder eher in seiner fast schon gefährlichen, gestressten Umwelt, ob man das jetzt bezieht auf die Familie, auf die Freunde oder auch auf den Job. Und sehr viele Leute denken dann wirklich, wirklich drüber nach, was das für einen Unterschied bedeutet, ob ich in einem Umfeld mich bewege, was für mich angenehm ist, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich entwickle. Und mit dem komme ich schon oft durch, dass die Leute dann verstehen, dass ja das Arbeiten mit positiver Verstärkung ja nicht bedeutet, ich stopfe den Hund mit Futter voll, sondern dass ich ihm versuche, positive Emotionen zu generieren. Und diese positive Emotionen, dieses Wohlfühlen, das ist ja, und das ist auch eines der Argumente, die ich den Leuten dann nach einer gewissen Zeit vom Training auch näher bringe. Es wird ja dann für den Hund immer wichtiger, wenn sein Mensch mit ihm positiv kommuniziert, wenn er es einmal anders hatte. Das heißt, diese positive Kommunikation von Seiten des Menschen, anfänglich mit einer hohen Frequenz auch über Futtergabe oder so, aber diese Kommunikation ist ja dann für die Hunde ein noch viel wertvoller sozialer Verstärker und den sollen die Leute dann auch ganz bewusst einsetzen. Den Hund loben in den richtigen Situationen, ist für den Hund dann eine viel angenehmere Situation, als wenn er sich nie weiß, ob er jetzt gestraft wird oder gelobt wird oder überhaupt nur gestraft wird. Und das wirkt bei den meisten wirklich sehr, sehr gut. Und dann versuche ich, so wie Stefan es gesagt hat, es ihnen so angenehm wie möglich zu machen, die Systematik, also die Technik des Bestätigens an die Situationen anzupassen. Und wirklich zu sagen, wenn ihr jetzt einmal so weit fortgeht, dann schau, dass du deinen Hund zwischendurch lobst, red mit ihm, wenn alles gut passt. Wenn es nicht passt, dann schau, dass du eher nicht kommunizierst oder so wenig als möglich. Und dann mit einem Trainingssetting zu haben, wo ich sage, da habe ich mein Futter mit, dann ist das die Kleidung angepasst an das, dass ich das machen kann. Und es kann die Tube sein, es kann ein Schleckerchen sein oder das ist eben dann das Futter, mit dem ich gut handhaben kann. Dann funktioniert das bei den meisten schon recht gut.
Ja, wollen wir mal so ein bisschen übergehen zu dem Thema, wo sind denn die Grenzen von positiver Verstärkung? Also es gibt immer mal wieder Menschen, die der Meinung sind, man kann alles über positive Verstärkung trainieren und man sollte da auch nicht davon abrücken. Also mal so ein bisschen generell, Stefan, welche Meinung vertrittst du denn dazu?
Also ich muss erstmal grundsätzlich sagen, es wird immer jetzt gefragt, wo die Grenzen von positiver Verstärkung sind. Es wird nie gefragt, wo die Grenzen von strafbasiertem Training sind. Und das ist so, also es wäre so, als würde bei positivem Training gibt es Grenzen, bei anderem Training gibt es keine Grenzen. was auch so ein bisschen das Argument ist, dass man positives Training genau überlegen muss, man was einsetzt, weil sonst sollte man ja lieber auf andere Trainingsmaßnahmen zurückgreifen, die dann besser funktionieren. Und da habe ich ein Problem mit dieser Aussage, weil ich denke mal, man sollte erstmal gucken, wo sind denn die Grenzen von Training? Weil jedes Training, wo irgendwelche Bedingungen für das Training nicht stimmen, und das ist völlig egal, über welche Trainingsmethode ich arbeite, weil auch jemand, wenn jemand strafbasiert sehr gut arbeitet, ein sehr gutes Timing hat, ein sehr gutes Gefühl für den Hund und sehr gut auch eine soziale Beziehung zu dem Hund aufbauen kann, mag das sehr gut funktionieren. Es ist nur vielleicht nicht das, was wir ethisch möchten. Ja, und was ich nicht wollte, was ich nicht will. Ja, aber und es ist genauso bei positivem Training, wenn jemand sehr gutes Timing hat, sehr gutes Gefühl für den Hund, eine gute Beziehung aufbaut, gut die Situationen managt. Es ist im Endeffekt genau das Gleiche. Hat er einen guten Erfolg? Nur ich bevorzuge aus den Argumenten, die wir eben schon auch aufgelistet haben, positives Training, weil es ist für mich eine ethische Frage und es ist für mich eine Frage, wie möchte ich mit dem Hund als Mitgeschöpf umgehen, und die meisten Hunde, mit denen ich trainiere, haben sowieso schon vorher Erfahrung mit Dingen, die negative Emotionen verursachen, das heißt kein Interesse, dann noch was draufzulegen. Dann, wann habe ich die Grenzen von Training? Die Grenzen von Training haben verschiedene Punkte, die man da berücksichtigen muss. Es ist einmal, was bringt der Hund für ein Temperament, für Persönlichkeit mit, und wie ist die Umwelt, die ich ihm biete, an die er sich anpassen muss. Wenn ich da eine sehr starke Diskrepanz habe, das heißt, ich habe entweder seitens des Hundes zum Beispiel einen Hund, der extrem reizoffen ist, der extrem unsicher ist, der sehr impulsiv ist, kann es sein, dass ich trotz noch so gutem Training auf Grenzen stoße, weil einfach seine Anpassungsfähigkeit durch die individuellen Eigenschaften, die er mitbringt, eingeschränkt ist. Und jetzt sieht man auch schon wieder, man kann es nicht von der Umwelt trennen, vielleicht in einer anderen Umweltsituation, die perfekt zu seiner Persönlichkeit passen würde, ginge es. Da aber ist es nur die große Schwierigkeit bei manchen Hunden, diese Umwelt zu finden und ihm zu bieten. Und das andere ist natürlich, dass ich vielleicht einen Hund habe, wo das gar nicht so ein Riesenproblem ist mit der Persönlichkeit. Der wäre durchaus in der Lage, sich gut anzupassen, wenn ich ihm die Möglichkeit geben würde. Aber die Umwelt ist so wenig veränderbar, weil, was weiß ich, die Menschen eben ja gerade am falschen Ort wohnen oder weil ja die selber so viele Einschränkungen durch Beruf, durch Familie, durch Zeit, durch Finanzen, durch körperliche Fähigkeiten, durch kognitive Fähigkeiten und was auch immer haben, dass es sehr schwierig ist, die Bedingungen so zu verändern, dass es für den Hund wirklich ja eine Möglichkeit gibt, sich sehr gut daran anzupassen. Das heißt, und wir sagen immer, ja gut, ich muss ja nur trainieren, man kann jedes Verhalten trainieren, aber ich kann ein Verhalten nur dann trainieren oder auch sicher und nachhaltig trainieren, wenn die Lebensbedingungen so sind, dass der Hund sich wohlfühlt. Und wenn die Anpassungsfähigkeit dauerhaft überschritten ist, habe ich gerade in der Verhaltenstherapie, kann ich mit noch so gutem Training, werde ich nicht zum Erfolg kommen, weil einfach der Stress, der immer wieder da ist und auch Stress aus ganz anderen Gründen, das Lernvermögen so stark einschränkt und auch ja das Lernen und auch das Produzieren von Verhaltensweisen, die eben ja zur Selbsterhaltung dienen, und das sind halt ganz oft agonistische Verhaltensweisen, also irgendwelche Angst- oder aggressionsbedingten Verhalten, dass die viel häufiger gezeigt werden als jetzt entspannte und soziofreundliche, soziopositive Verhalten. Und das ist also einmal diese Sache, wie ist mein gesamtes Setting? Das heißt, der Hund, Lebensbedingungen. Dann sind es natürlich, hängt es sehr stark von den Trainingsfähigkeiten ab. Das heißt, wenn ich einen Menschen habe, der nicht in der Lage ist, so zu trainieren, dass es sinnführend ist, weil die Trainingsschritte immer zu groß sind, weil sein Timing nicht gut ist, weil er einen falschen Moment belohnt, weil es ihm wurscht ist, wie er gerade verstärkt. Was ist manchmal, hört sich es vielleicht total an, aber es gibt Menschen, die haben da einfach kein Interesse dran. Ja, und die machen es so ein bisschen zufällig. Oder sie machen es halt, weil es ihnen gesagt wurde, sie sollen es machen. Aber es ist irgendwie schwierig, sie zu überzeugen, man könnte es noch besser machen. Und das hängt halt echt dann letztendlich von der Person ab, von der Einstellung. Und wie kriege ich die Motivation dieses Menschen verändert? Und letztendlich muss aber der Mensch schon selber den Schritt gehen. Das heißt, ich kann ihm versuchen, einen roten Teppich auszurollen vor ihm. Ich kann versuchen, die Bedingungen so einfach wie möglich für ihn zu machen. Aber wenn er nicht mitspielt, dann spielt er nicht mit. Aus welchen Gründen auch immer. Und dann habe ich halt auch Grenzen in dem, was ich erreichen kann, weil das Training nicht so läuft, wie es sein sollte. Und ich denke, es sind vielleicht so ein bisschen die Hauptpunkte. Und dann kann ich selber auch als Trainer noch so gut sein und selber noch so gute Trainingstechniken haben. Aber wenn dann das mit der positiven Verstärkung nicht funktioniert, stelle ich ein ganz großes Fragezeichen, wenn die dann sagen, positive Verstärkung hat nicht funktioniert, jetzt machen wir strafbasiertes Training. Das wird nicht besser, wenn die Bedingungen so sind, dass das ist im Endeffekt völlig egal, welche Trainingsmethode. Wir haben nur einen Unterschied, der vielleicht oft so eine Augenwischerei macht. Strafbasiertes Training hat halt oft, gerade bei sehr explosivem Verhalten, den Effekt, dass erstmal das Verhalten scheinbar weg ist, weil wir einfach eine Hemmung erzeugen. Und das ist für viele erstmal total toll, dass das passiert. Bei positivem Training, wenn ich Glück habe und ich habe einen Hund, der ist sehr gut trainierbar, kann ich unter Umständen auch sehr schnell eine Verhaltensveränderung bekommen. Ich kann aber auch Fälle haben, wo das nicht so einfach ist, weil der Hund kein Futter nimmt erstmal, weil ich nur mit erstmal zum Beispiel erstmal mehr negative Verstärkung einsetzen muss, weil ich ein sehr gutes Situationsmanagement haben muss, weil ich vielleicht gar nicht so viel belohnen kann, wie ich es gerade möchte, weil die Bedingungen noch nicht so gut sind. Das heißt, da ist es eventuell und vielleicht auch die Menschen nicht so offen sind dem gegenüber, weil dieser Effekt nicht so frappierend ist. Auf der anderen Seite muss ich aus der eigenen Erfahrung sagen, mit Kunden, was ich ganz häufig kriege, ist, das ist so angenehm, wenn sie da sind, es ist so ruhig, der Hund ist so ruhig und der ist so entspannt und ja, vor den vorherigen Trainern, der hat sich immer gefürchtet, der ist immer verschwunden, wenn der Trainer kam und das ist viel angenehmer oder der zeigt, wenn sie da sind, geht das immer total schön, ja, weil sie so geduldig sind oder solche Sachen. Was man da halt schon merkt, ist, dass sie schon wahrnehmen, dass sich da was verändert und dass man ihnen einfach genug Zeit geben muss, was ich dann auch genau darstelle. Und dann muss man ihnen einfach genug Zeit geben und auch das darstellen, das wirklich offensichtlich machen, was sich da verändert, damit man nicht diesen Effekt hat, der Hund liegt in der Ecke und bewegt sich nicht mehr und das ist der tolle Trainingserfolg. Weil ja das Positive nicht funktioniert hat.
Ja. Ja, Mario, hast du da noch eine Ergänzung dazu? Oder wie sieht es bei dir aus in der Praxis?
Ja, der Stefan hat ja schon die vier Lernquadranten gebracht. Und ich sehe es so, wir können diese vier Lernquadranten nicht so auseinanderteilen, dass wir sagen, ich nehme den einen, also nur diesen einen Quadranten und das ist der einzige, der benutzt wird. Das ist für mich gar nicht machbar im normalen Leben, denn wenn ich ein einziges Mal mich abwende im falschen Moment unter Anführungszeichen und der Hund empfindet das als negative Strafe, also das Wegnehmen von Angenehmen, dann bin ich nicht mehr in der positiven Verstärkung. Das muss ich mir einfach mal bewusst sein, dass ich nicht die Lerntheorien, die Lernquadranten einfach sagen kann, ich nehme einen und die anderen drei sind nicht mehr da. Das funktioniert auch nicht. Und wenn heute der Hund einmal nach rechts geht und ich sage einmal zu ihm, hey, komm her da, lass das, dann bin ich schon unter Anführungszeichen im Hinzufügen von Unangenehmen und rein lerntheoretisch wäre das positive Strafe. Ja, also positive Strafe ist ja nicht nur, dass ich hergehe und sage, ich muss meinen Hund hauen oder solche Dinge. Es ist ja, das Unangenehme kann ja bei vielen Hunden schon viel früher beginnen. Und das ist ja gar nicht machbar, aus den vier Quadranten den einen rauszunehmen und sagen, ich will mich nur in den einen bewegen. Ja, aber was ich sagen kann ist, ich möchte versuchen, die Verhaltensveränderungen, wenn es für mich machbar ist und wenn es in den Fähigkeiten von mir als Trainer und natürlich von den Menschen, die ich betreue, ist, dass die das über den Weg machen, den wir präferieren. Dass wir sagen, Verhalten verstärken, schauen, dass du in die richtige Richtung gehst. Und ich kann heute nicht verhindern, dass ein Mensch einmal sich wegwendet im falschen Moment oder dass auch die negative Verstärkung einen wichtigen Faktor hat, indem einfach der Proband, der dem Hund ein Problem gemacht hat, sich umdreht und einfach geht, weil der Hund noch ruhig geblieben ist. Dann habe ich auch eine sehr wirksame Sache über die negative Verstärkung gemacht, weil der Hund gelernt hat, ruhig zu bleiben, bringt mir die Erleichterung. Und das finde ich, diese Aussage, ich will nur die positive Verstärkung nutzen, ist für mich gar nicht machbar und umsetzbar.
Ja, manchmal ist es ja auch, manchmal, also zum Beispiel arbeite ich mit den Menschen erstmal alleine, also ohne dass ich jetzt mit dem Hund tatsächlich arbeite oder den Hund mit dazu nehme, weil die Menschen extrem verunsichert sind durch bestimmte Situationen, durch bestimmte Erfahrungen, die sie gemacht haben. Also wenn der Hund schnell auslöst oder wenn es jetzt ein Hund ist, der extrem stark an der Leine zieht und die Leute einfach schon mehrfach gestürzt sind. Und dann erstmal zu schauen, ja, wie kriege ich den Menschen denn überhaupt mal sicher und auf was könnte der Hund reagieren? Ja, also um mal so in Beispiel zu gehen, da sind wir vielleicht jetzt schon an der Stelle, wie ist denn positives Training einzusetzen bei verhaltensauffälligem Verhalten? Stefan, magst du mal in ein Beispiel einsteigen?
Ja, verhaltensauffälliges Verhalten, guck mal, ich muss ja immer jetzt schauen, was für ein verhaltensauffälliges Verhalten, was ich als allererstes erstmal mache, ganz unabhängig von dem Verhalten, ich möchte immer erst eine gescheite Verhaltensdiagnose haben. Das heißt, ich möchte erstmal mit dem Kunden analysieren, was sind die Auslöser, was sind die Verstärker und was sind die Motivating Operations oder auch die entfernten oder die direkten Antizedenzien, die dazu beitragen, dass der Hund das Verhalten zeigt. Weil der erste Punkt ist erstmal, die Bedingungen des Hundes so weit zu verändern, dass es unwahrscheinlicher wird, dass das Verhalten überhaupt kommt. Und da sind wir noch gar nicht direkt im Training, aber wir sind erstmal im Setting. Und Setting ist ja auch der Alltag mit dem Hund. Das heißt, ich brauche erstmal eine Erleichterung. Und diesen Punkt zu finden, dass ich die Bedingungen, in denen der Hund sich befindet und auch die Bedingungen, in denen das unerwünschte Verhalten auftritt, erstmal so verändere, dass es weniger heftig auftritt und weniger schnell auftritt. Wenn man jetzt zum Beispiel diesen Fall hat, der Hund zieht total stark an der Leine. Was gucke ich? Ich gucke mir das erstmal an und möchte erstmal das Verhalten haben, sehen, warum zieht er denn so stark an der Leine? Weil stark an der Leine ziehen ist ja nur im Prinzip ein Symptom von verschiedenen Dingen, die die Ursache sein können. Und was ist denn die Motivation des Hundes, an der Leine zu ziehen, so stark? Zieht er von dem Halter weg, weil er sich vor dem fürchtet? Oder zieht er irgendwo hin, weil er irgendwo hin möchte? Ja, das ist also schon ein sehr gravierender Unterschied, ob ich das habe. Total. Dann ja, oder zieht der Hund, weil er einfach sich gerne schnell bewegt und die Leinenlänge, die ihm zur Verfügung steht, einfach so kurz ist, dass er überhaupt keine Chance hat, entspannt zu laufen. Ja, weil er immer sofort am Ende von der Leine ist. Und das sind dann zum Beispiel Dinge, wo ich zieht er, weil die Umwelt so aufregend ist. Das heißt, ich kann die Orte verändern, wo wir spazieren gehen. Ich kann gucken, dass er vielleicht länger und besser ausgelastet ist, dass er besser beschäftigt ist, dass die Leine länger ist im Zweifel oder dass sie anders am Hund fixiert ist. Das zum Beispiel, ich nehme da gern Tellington-Konnektor, dass er halt den Brustgeschirr mit zwei Punkten hat und dann der Konnektor dran, weil der hat den Vorteil, dass er die Krafteinwirkung auf den Hund an zwei Punkte verteilt und dadurch ist für die Hunde weniger unangenehm ist, wenn man sie stoppt, aber gleichzeitig man trotzdem eine bessere Möglichkeit hat, sie zu stoppen. Oder das meistens nicht so schick, aber wenn es nicht anders geht, ein Brustgeschirr mit einem Ring vorne, wobei die Y-Geschirre nicht so super geeignet sind, weil die verschieben sich dann halt total und die blockieren die Schulter. Es gibt in Frankreich ein Geschirr, das ist auch nicht perfekt, das ist das Animal Learn Geschirr, das ist wie ein Norweger Geschirr, aber vorne gebrochen. Und das ist nicht ganz so starr und das ist manchmal eine erste Hilfe erstmal, dass die überhaupt wieder genug Kraft haben, um den Hund zu halten, weil das Kraftverhältnis verändert. Das Geschirr verrutscht nicht so und die Menschen können überhaupt erstmal rausgehen mit dem Hund. Weil wenn sie mit dem nicht rausgehen können und der zieht, weil er keine Bewegung hat, und dann sitzen wir in einem Engpass. Und dann kann ich mir überlegen, wie ich langfristig von diesem Geschirr wieder wegkomme und erstmal was anderes aufbaue. Das heißt, ich muss erstmal gucken, dass ich Bedingungen schaffe, indem ich den Kontext so verändere, dass die Situation förderlicher wird. Dann im nächsten Schritt kann ich mir dann da drin überlegen, welche Verhalten möchte ich trainieren und was kann man als allererstes trainieren. Wie zum Beispiel bei dem Hund, der sehr stark zieht, kann es sein, dass ich sage, okay, wir machen Stationen auf dem Spaziergang, wo ich erstmal anfange, mit dem Hund zu üben. Es lohnt sich übrigens auch, mit mir Kontakt aufzunehmen. Es lohnt sich, Futter am Boden zu suchen. Es lohnt sich, mal 2-3 Meter mit mir in eine Richtung zu gehen. Und dann hat man diese Hunde, für die ist das Bewegen viel, viel wichtiger, als mit dem, bei Menschen Essen zu holen. Das heißt, da kann ich dann auch gucken, was kann ich als Verstärker einsetzen. Ich kann als Verstärker einsetzen, dass es bei mir Kekse gibt, aber ich kann auch das bei mir Kekse essen verstärken, indem ich genau, wenn der Hund was holt, ihm dann sage, und jetzt kannst du wieder erkunden gehen und jetzt kannst du von mir aus auch ziehen gehen. Das heißt, ich habe erstmal, ich verstärke im Prinzip Kontakt aufnehmen damit, was er gerne möchte, nämlich an der Leine ziehen oder vorwärts kommen. Und dann kann ich überlegen, wie komme ich damit weiter? Und dann muss ich natürlich noch überlegen, was kann ich mit dem Menschen machen? Ja, wie kann der Mensch den Hund besser halten? Braucht er vielleicht einen Bauchgurt? Braucht er vielleicht eine andere Leine, die er besser halten kann? Wie kann er seine Körperhaltung verändern, dass er zum Beispiel nicht die Arme nach vorne ausstreckt und hinterherfällt, wenn der Hund zieht, sondern die Arme am Körper hält? So ganz einfache Sachen, aber überhaupt erstmal in der Lage sein, körperlich den Hund zu kontrollieren. Das heißt, ich muss dann auch erstmal da schauen, was kann ich verändern am Setting, um auch die Kontrollierbarkeit des Hundes, noch die Sicherheit des Menschen zu verändern. Und dann kann ich schrittweise, Schritt für Schritt für Schritt neues Verhalten formen. Und dann kann ich mir auch überlegen, wo fange ich das an? Üben wir vielleicht erstmal nur in der Wohnung mitlaufen, wo es überhaupt keine Leine dran ist, dann im Garten ohne Leine, wenn Sie einen Garten haben, oder habe ich einen Übungsplatz zur Verfügung, wo ich erstmal ohne Leine üben kann? Oder kann ich vielleicht sogar sagen, wir können diesen Hund laufen lassen, können irgendwo hingehen, wo der vielleicht erstmal einen riesen Aktionsradius hat, aber trotzdem ab und zu vorbeikommt, aber es ist keine Gefahr. Und wir üben überhaupt erstmal, es lohnt sich, bei dem Menschen zu bleiben. Und dann machen wir irgendwann wieder eine Leine dran. Ja, das heißt, das ist ja nur so Beispiele aus der Luft gegriffen. Aber dass ich halt im Prinzip erstmal gucken muss, wie kann ich die gesamte Situation so verändern, dass ich Verhalten aufbauen kann, was ich wünschenswert finde, und kann dann die ganzen anderen Faktoren, wie zum Beispiel, ich habe eine Leine, einen begrenzten Bewegungsradius, ich habe Umweltablenkung und so weiter mit einbauen, dass ich die irgendwann, dass ich das alles so zusammenfüge, dass der Hund an der Leine laufen kann. Jetzt mal für dieses Beispiel an der Leine laufen. Und das gilt aber im Endeffekt für jedes auffällige Verhalten.
Also diese Kleinschrittigkeit und also sowohl Mensch und auch als Hund oder vielleicht erst den Hund und dann aber auch den Menschen abzuholen, da wo sie stehen. Also welche Kenntnisse sind da, welche Möglichkeiten sind da und welches Setting ist denn überhaupt möglich? Mhm. Ja, Mario?
Ja, und ich freue mich sehr, dass der Stefan das Setting nochmal so wichtig herausgestrichen hat. Denn nach der Analyse der Situation des Mensch-Hunde-Teams geht's danach ein, also zuerst einmal zu schauen, ist es ein unerwünschtes Verhalten von Seiten des Menschen? Also will der Mensch das nicht, aber es ist ein natürliches Verhalten des Hundes. Denn Erkundungsverhalten ist nun mal natürlich und ein Hund, der keine Erkundungsverhalten zeigt, ist eigentlich krank, unter Anführungszeichen. Oder ist es ein wirkliches Problemverhalten, wo der Hund das Problem damit hat? Dann ist es nämlich ganz gravierend, weil dann gehört ganz, ganz rasch was geändert. Aber dieses Setting ist so ein wichtiger Faktor, ein Umfeld zu schaffen, wo überhaupt eine Veränderung möglich ist. Für Mensch und für Hund. Und dieses Setting beginnt ja damit, dass ich eine Situation generiere, wo der Mensch mit seinem Hund überhaupt einmal in Kommunikation treten kann. Weil viele haben einfach ein Kommunikationsproblem. Da ist keine Kommunikationsebene vorhanden. Auch vielleicht aufgrund von historisch aversiven Training und solchen Dingen. Aber bei manchen hast du halt, Stefan hat so richtig angesprochen, die Typen von Hunden, die halt sehr, sehr extrovertiert sind, die halt sehr, sehr nach außen gehen und sehr, sehr sich mit der Umwelt sehr gerne beschäftigen, haben wir ja sehr viele moderne Hunde, die genauso auch selektiert wurden, um auch sehr gut trainierbar zu sein über die Sensibilität. Und diese Reizlagen fahren die Hunde dann halt auch. Und das sind Laien sehr, sehr oft halt wirklich überfordert. Und dann ein Setting zu schaffen, wo diese Überforderung nicht stattfindet, dass er die Möglichkeit hat, in Kommunikation zu treten und, wie Stefan so schön gesagt hat, vielleicht auch manchmal damit zu beginnen, in einem gesicherten Bereich keine Leine oben zu haben und einfach mal diese Kommunikationsumkehr zu kriegen, dass der Hund einmal sagt, sag mal, wieso rennst du mir jetzt nicht nach? Warum ziehst du nicht an der Leine? Warum redest du mich nicht die ganze Zeit an? Und sich einmal zu den Menschen hinwendet und sagt, hallo du, wieso bist du anders wie sonst? Und in dem Moment gebe ich ihm das zurück und sage, ja, mein Junge oder mein Mädchen, jetzt können wir wieder miteinander tun, damit ich als sozialer Verstärker für ein Zuwenden schon da sein kann. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, den Menschen das näher zu bringen, wie wichtig sie sein können als Sozialpartner. Weil viele sind entweder so überfordert oder überlastet mit der Umwelt. Wir dürfen nicht vergessen, wenn die Menschen und die Hunde im urbanen Bereich aufwachsen und schon beim Rausgehen den großen Stress haben, dann ist das für die Menschen äußerst belastend. Genauso natürlich wie für die Hunde. Ne? Mhm. Und das Setting ist halt einfach ein ganz wichtiger Faktor, den man sehr gut beeinflussen kann. Und die Menschen sehen dann Veränderungen bei sich. Also sie werden weniger gestresst, der Hund ist weniger gestresst. Und manche sind dann wirklich so, dass sie ihre Hunde packen, wohin fahren, wo es ruhiger ist und nicht einfach vor die Haustüre gehen, mitten in der Stadt drin. Und das ist schon
manchmal. Ja, manchmal ist es wirklich, dass die Leute mitzunehmen, dann schafft ihr erstmal ein einfacheres Setting. Ne? Und auch das ist manchmal gar nicht so einfach. Mir kam jetzt gerade ein Beispiel in den Sinn, es kommt zu einem Beißvorfall bei einem Hund, ein einmaliger oder vielleicht, dass der Hund auch ein zweites Mal gebissen hat. Die Leute holen sich eine professionelle Unterstützung und die Aussage ist eigentlich, also das formulieren sie nicht so, aber der Hintergrund ist die in der Aussage, wir möchten den Hund wieder so haben, wie er war. Was eine sehr verständliche Aussage ist und auch ein Wunsch von den Menschen. Aber Stefan, wie gehst du denn mit sowas um? Also kann man den Menschen sagen, sie bekommen durch Training den Hund wieder, wie er war?
Ich denke mal, erstmal muss man genau wissen, warum hat er denn gebissen? Mhm. Und was bei den meisten Hunden, also wenn ich nicht die Situation habe, ich habe einen Hund, der war eigentlich immer völlig unauffällig und plötzlich zeigt er aggressives Verhalten und so eine plötzliche Verhaltensänderung bei einem älteren Hund ist ganz häufig mit einem organischen Problem assoziiert. Das heißt, wenn ich die Situation habe und ich kann das organische Problem verbessern, zum Beispiel durch Schmerzbehandlung oder andere Dinge, habe ich ganz gute Chancen, dass es weg ist. Es ist aber super, es ist eher selten, dieser Fall. Meistens, weil wir haben ja noch auch ganz viele Hunde, die haben zeitlebens schon in bestimmten Dingen, in bestimmten Situationen Unwohlsein gezeigt, vielleicht sogar gedroht oder sehr deutlich Meide- oder Beschwichtigungsverhalten gezeigt oder auch distanzvergrößerndes Verhalten, das ist nicht wahrgenommen worden. Weil gerade aggressives Verhalten, das fällt ja nicht vom Himmel. Sondern wir haben immer eine Vorgeschichte. Das heißt, wichtig ist erstmal herauszufinden, in welchen Situationen war es für den Hund schon immer schwierig. Und das ist im Prinzip das, was ich den Menschen versuche zu vermitteln. Das heißt, da finde ich es sehr, sehr wichtig zu verstehen, warum sind wir an den Punkt gekommen, wo es dem Hund, der Hund nicht keine andere Lösung mehr hat, als zu beißen. Und wenn ich das ihnen erkläre, aber auch die ganzen Vorzeichen erkläre und die ganzen Bedingungen, die dazu führen, zu erklären, habe ich im Prinzip weniger diesen Punkt, wir wollen den Hund wieder so haben, wie er war, weil sie merken ja ganz schnell, dass er auch vorher es ihm nicht so gut ging und dass auch vorher schon Konfliktsituationen da gewesen sind und er auch vorher schon oft überfordert gewesen ist, aber er anderes Verhalten gezeigt hat in der Situation, was halt nicht gesehen wurde. Was man dann gut bekommen kann, ist, wenn sie dann besser aufpassen, den Hund besser lesen, die Situationen besser einschätzen und sie auch diese Botschaft schlucken, was mir meine Kunden auch schon direkt gesagt haben. Sie wollen etwa, dass wir uns verändern, dass wir uns anpassen an den Hund. Ja, bingo. Weil es ist immer noch so sehr im Glauben von manchen Menschen, dass Tiere sich bitte an den Menschen anpassen, aber nicht Menschen sich an Tiere anpassen. Und das ist natürlich etwas, das ist so ein bisschen altmodisch, finde ich, ja, weil wenn wir sie in unsere Obhut nehmen, dann ist es unsere Verantwortung, dass es ihnen gut geht. Das heißt, wir müssen uns an ihre Bedingungen, an ihre Bedürfnisse anpassen. Und das heißt natürlich auch, wenn ich möchte, dass der Hund sein Verhalten ändert, muss ich mich an ihn anpassen. Und dann kann ich irgendwann im Gegenzug erwarten, dass er sich auch wieder besser an mich anpasst. Und wenn das ihnen klar ist und sie auch besser einfach gerade bei Aggressionsverhalten in der Lage sind, weil das ist oft nicht nur Training, sondern das ist halt wirklich sehr viel Setting. Wie kann ich Situationen erst gar nicht entstehen lassen? Dann kriegen sie schon ihren Hund wieder, den sie vorher hatten. Gerade wenn das jetzt ein einzelner Vorfall war oder wenn das so ein bisschen der Hund noch gar nicht so gut gelernt hat zu beißen. Wie zum Beispiel ein häufiges Problem, was ich habe, oder eine häufige Situation, die geschildert wird, das sind Kinder, die gebissen werden, weil sie dem Hund Gute Nacht sagen. Das heißt, der Hund liegt in seinem Korb und die Kinder gehen hin und sagen ihm Gute Nacht und beugen sich über ihm, geben ihm einen Kuss. Und der Hund beißt. Das habe ich super, super, super oft, dieses Setting. Und das ist natürlich etwas, wo dann erstmal die große Panik ist, der Hund hat das Kind gebissen und so weiter und so fort. Und wenn man dann aber schaut, in ganz vielen anderen Situationen geht es total gut. Nur eben, das geht nicht. Und wenn Sie halt auf solche Dinge aufpassen und das dann auch vermeiden und viele positive Interaktionen wieder haben, dann kriegen Sie wieder ein gutes Zusammenleben von dem Hund und den Kindern. Aber da ist halt der entscheidende Punkt, ist da genau die Motivation des Hundes zu kennen, die Vorzeichen zu kennen und auch dieses ja achtsame Umgehen mit dem Hund.
Mhm. Ich fand das jetzt gerade gut, weil der Hund passt sich in, das ist ja traditionelle Art zu denken, dass sich der Hund anpasst, aber er wird sich auf jeden Fall am Menschen orientieren. Also wie aufgeregt ist der Mensch, wie sicher ist der Mensch, wie ruhig kann der Mensch bleiben. Das wird er ganz sicher tun, dass er sich daran orientiert. Mario, du hast noch eine Anmerkung.
Ja, diese exakte Analyse, woher denn überhaupt so ein Aggressionsverhalten kommt oder was der Auslöser für das ist, ist ja ein unglaublich wichtiger Faktor, denn da gibt es so viele Facetten. Der Hund liegt einfach irgendwo, der war noch nie in seinem Leben auffällig. Und irgendjemand steigt ihm zum Beispiel auf die Pfote oder sonstige Dinge, der dreht sich um und hackt ihn rein. Ist ein ganz großer Unterschied zu, wenn der Mensch dauernd und immer wieder übergriffig war, ohne dass er sich dessen bewusst ist, weil er immer wieder in die Persönlichkeitszone des Hundes eindringt, weil er sich dauernd drüber beugt oder die Kinder, die nicht gelernt bekommen haben, unter Anführungszeichen, dass der Hund, wenn er da schläft, einfach auch seine Ruhe braucht. Und dieses den Menschen näher zu bringen, dass Aggressionsverhalten nicht bedeutet, nur wenn er beißt, das versuche ich von Anfang an den Menschen näher zu bringen, dass ich ihnen erkläre oder versuche auch wirklich sehr, sehr intensiv durch Beschreibungen näher zu bringen, dass ein Einfrieren, ein sich wegbeugen, ein sich zurückziehen für uns angenehmer ist, als wenn er beißt. Aber die Intention im Hund ist genau die gleiche. Und das ist das, wo ich versuche, dass ich ihnen näher bringe, dass für den Hund gerade der bisher unauffällig war oder wir glauben, dass es für ihn bis jetzt kein Problem war, dass der nur dann deswegen gebissen hat, weil wir die anderen Sachen, wie Stefan schon gesagt hat, einfach nicht wahrgenommen haben, dass die aus demselben Bereich herauskommen. Und das finde ich ist sehr wichtig, weil viele Menschen freuen sich oder sind sehr, sehr glücklich darüber, diese Informationen zu bekommen, weil die hat ihnen bis jetzt keiner gegeben. Denn wenn Sie vorher das Pech hatten, mit einem Hund, der so einen Vorfall hatte, zu einem Aggressivtrainer zu kommen, der sagt Ihnen einmal, hau Ihnen eine runter. Das macht gar nichts besser, ganz im Gegenteil, das macht das Ganze richtig, richtig als problematisch. Und wenn die aber diese Information dann bekommen, dass der Hund vorher das alles schon einmal gesagt hat oder dass ein Verhalten wie sich zurückzuziehen und zu sagen, ich möchte meine Distanz machen, indem ich in Distanz bin und dann das Setting so herzurichten, dass eben der Hund immer die Chance hat, das auch zu zeigen und nicht irgendwo im Eck gedrängt ist oder in der Box drinnen sitzt und irgendjemand glaubt, der muss reingreifen oder solche Dinge. Und dann sind die sehr glücklich drüber, dass man ihnen sagt, pass auf einmal, wenn du dich an das und das hältst, wenn das und das nicht passiert, dann ist dein Hund, den du hattest, auch wieder hier. Mhm. Aber bitte mit dem Achtung, dass das, was damals ausgelöst hat, wenn es irgendwie machbar ist, nicht mehr passiert. Mhm. Weil dann könnte genau das Gleiche wieder passieren.
Ja, da vielleicht noch zu dem Thema Management, dass wir noch zu dem Thema Management was sagen, denn es kann ja, wir steigen in ein Training ein mit einem Hund und mit dem dazugehörigen Menschen und trotzdem kommt es ja in der Zwischenzeit zu Situationen, die eigentlich nicht gut handelbar sind, die vielleicht nicht verhinderbar sind und dann brauchen wir eigentlich schon gutes Management. Ja, Stefan, magst du zu dem Thema Management noch was sagen?
Ja, Management finde ich ist das habe ich im Prinzip, was ich schon ganz am Anfang auch mit angedeutet habe, ich brauche einen Rahmen, den ich vorgeben muss, um überhaupt in diesem Rahmen auch erwünschtes Verhalten verstärken zu können. Weil es gibt im Moment auch so ein bisschen diese Tendenz zu sagen, ich gebe dem Hund überhaupt keinen Rahmen, ich lasse ihn alles machen, weil wenn ich ihn nur irgendwie einschränke, fühlt er sich vielleicht nicht wohl. Das heißt, das sind Hunde, die unter Umständen gar nicht mit Frustration umgehen können, die nie gelernt haben, dass sie mal irgendwo nicht hin können, wo sie hin möchten, die immer zum Beispiel angeben, in welche Richtung sie gerne spazieren gehen möchten und so weiter und so fort. Und in dem Moment, wo ich was verändere, bricht eine Welt zusammen, weil der Hund das natürlich nicht gelernt hat, dass es auch mal vielleicht nicht geht. Und das ist ein Extrem, ja, wo ich sage, ist das sinnvoll, weil wir leben halt nicht in einer Umwelt, die oder wir leben in einer Umwelt, wo wir schon noch eine gewisse Leaderfunktion übernehmen müssen, allein schon um den Hund vor sich selber zu schützen und auch um die Umwelt zu schützen, weil er vielleicht nicht immer die richtigen Ideen hat. Und das ist natürlich noch wichtiger, wenn ich Problemverhalten haben kann, was den Hund oder auch andere direkt gefährdet. Und dann muss ich das eventuell zeitlebens managen, weil bis zum gewissen Grad kann ich über Training die Wahrscheinlichkeit verringern, dass er Verhalten zeigt, was ich nicht haben möchte. Aber jedes Verhalten, was er mal gelernt hat, wird mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit wieder auftreten. Das heißt, ich muss unter Umständen Dinge wie aggressives Verhalten oder auch Jagen, ja, das muss ich unter Umständen zeitlebens in manchen Situationen managen. Auch wenn ich einen sehr guten Trainingsstand habe, weil ich sonst unter Umständen unter ungünstigen Bedingungen doch eine Situation habe, wo die Auslöser stark genug sind, dass der Hund das Verhalten wieder zeigt, weil er es auch ja schon mal gelernt hat. Und ich kann es nicht löschen in seinem Gehirn. Und was ich finde oder meine, für mich ist Management manchmal die größte Challenge, weil für Management muss ich irgendwie so einen Mittelweg finden zwischen inwieweit kontrolliere ich den Hund, inwieweit schränke ich ihn so ein, dass er Verhalten, was er gerne zeigen würde und was für ihn wichtig ist, nicht mehr zeigen kann, weil einfach zu viel Kontrolle da ist. Und wie weit ist es für den Halter machbar, weil es ist im Prinzip geht Management los, wenn ich morgens aufstehe und wenn ich abends wieder schlafen gehe. Das heißt, ich muss in manchen Situationen wirklich sehr konsequent managen. So ganz einfache Sachen wie Hunde, die Objekte klauen zu Hause und zerstören. Da muss ich eventuell sehr lange gut aufräumen, weil der Hund einfach gelernt hat, dass sich das lohnt, mit irgendwelchen Dingen rumzurennen und die kaputt zu machen. Das heißt, in dem Moment, wo ich das nicht manage, ist das Verhalten wieder da. Ja. Und das ist total schwer für manche Menschen, dass sie einfach dann lernen, ordentlich in Anführungsstrichen zu werden. Und das heißt, ich muss schauen, wie viel Management ist unbedingt notwendig, um die Sicherheit und auch die Wahrscheinlichkeit, dass der Hund nur erwünschtes Verhalten produziert, zu haben. Aber ab welchem Punkt habe ich zu viel Management, wo ich Frustration beim Hund und beim Halter erzeuge? Und vielleicht auch dem Hund Dinge nehme, die vielleicht schwierig sind. Es ist vielleicht ich habe ein ganz konkretes Beispiel, das hatte ich gestern. Ich habe gestern einen Wesenstest gemacht bei einem deutschen Schäferhund, der gebissen hat. Und der hat gebissen, weil der 18-jährige Sohn hat den Hund mitgenommen zum Angeln, hat ihn festgemacht und da war eine ganze Gruppe von Jugendlichen und ein Mädel ist rennend auf den Hund zugekommen und in den Bereich von der Leine und da hat er zugelangt. Dieser Hund ist mit Menschen überhaupt nicht sicher. Das ist ein deutscher Schäferhund, der lebt auf dem Grundstück zum Bewachen. Der ist nicht einfach anfassbar durch Fremde. Der ist beim Tierarzt nicht behandelbar. Und draußen reaktiv auf Jogger und solche Dinge und unter Umständen auf Fremde, die auf ihn zugehen. Hat aber nie vorher verletzt oder gebissen. Dieser Junge geht total, der geht total gerne, nimmt dir den Hund mit, wenn er mit seinen Freunden was macht, der macht total viel mit dem Hund und der hat auch der Einzige, der sagt, wenn Freunde zu mir kommen, wir gehen in den Garten, ist egal, mit anderen Besuchern ist der Hund nicht zusammen. Das funktioniert immer gut. Inwieweit sage ich da jetzt, der darf das nicht mehr? Weil das ist für den Hund total viel Lebensqualität, es ist für das Kind total viel oder der ist 18 und das ist ein vernünftiger, das ist kein gehirnloser Jugendlicher. Ich habe ihm halt gesagt, nicht mehr anbinden, statische Situationen aufpassen und vielleicht beim Angeln nicht mitnehmen. Ja, weil da kann man nicht aufpassen, zu gefährlich. Aber in anderen Situationen habe ich schon gesagt, okay, gemeinsam spazieren gehen, irgendwie durch den Wald wandern und sonstige Sachen, zu Hause Grillparty machen und der Hund ist mit dabei, ja, im Garten weitermachen, aber vielleicht auch all darauf vorbereiten, den Hund nicht umarmen, ihn einfach in Ruhe lassen, den Hund nebendrei lassen, Ball spielen, okay, aber irgendwie keinen intensiveren Kontakt. Und habe auch den Eltern gesagt, es ist ein Risiko. Aber auf der anderen Seite, wenn wir den Hund völlig rausnehmen aus der Situation und auch viele Dinge, die total positiv sind für diesen Hund, dann streichen, was ist der Preis dafür? Und ich finde, das ist ein sehr schönes Beispiel zu dem, abzuwägen, wie viel Sicherheit möchte ich und was nehme ich in Kauf und habe vielleicht eine gewisse Unsicherheit. Und da muss man dazu sagen, dieser Hund hat nicht gravierend verletzt. Der hat die Jeans zerrissen und das gab ein paar Kratzer am Bein. Also das war jetzt nichts, was super dramatisch war. Und wie viel Lücken nehme ich in Kauf und wo ist das gute Maß, ja, damit ich irgendwie noch bedürfnisorientiertes und befriedigendes Leben habe für alle, aber gleichzeitig die Gefahren, so gut es geht, im Griff behalte.
Mhm. Mhm. Ja, also bei dem, was du jetzt gesagt hast, also ich kann da zu 100% mitgehen und meine Erfahrung ist auch, dass die Leute mehr als früher so dieses Bedürfnis haben, dem Hund so viel Freiheit wie möglich zu gewähren. Mhm. Und das ist natürlich auch kritisch zu betrachten, denn dann geht da manchmal so ein bisschen das Flöten, aber mit wie viel Freiheit kann der Hund denn umgehen? Das wird dann nicht beachtet. Und also könnt ihr da beide vielleicht noch irgendwie so ein kurzes Statement dazu, oder so lange wie es ist, das dazu abgeben? Also das Thema Freiheit scheint für die Menschen ein großes Thema zu sein.
Also ich denke, Freiheit ist, wichtig ist, dass man so viel Freiheit gibt, dass der Hund seine Grundbedürfnisse befriedigen kann. Und ich auch gucken kann, an welchen Orten kann ich wie viel Freiheit geben. Das heißt, dass es nicht eine grundsätzliche Sache ist. Dass ich gleichzeitig aber mit dem Hund übe, dass es Situationen gibt, wo ich ihn führe und wo es sich lohnt, mit mir zu kooperieren. Weil ich mich überall diese Freiheit geben kann, die er vielleicht immer gerne hätte und bräuchte. Das heißt, ich brauche auch da ein Mittelmaß. Und das Zweite ist, in unserer dicht besiedelten Umwelt haben wir viele Situationen, wo Dinge nicht gehen. Das heißt, ich finde es fairer, den Hund vorzubereiten und auch zu üben, du kannst bestimmte Dinge, du kannst dich wegwenden, auch wenn ich vielleicht dann höre, der arme Hund wird konditioniert, er kann gar nicht mehr selber entscheiden. Ja, aber es ist vielleicht ganz gut, dass er da nicht selber entscheidet, weil sonst würde er was tun als Hundeverhalten, was halt nicht passt in unsere zivilisierte Umwelt. Und in anderen Situationen zu sagen, und hier kannst du einfach Hund sein. Das heißt, ich hänge ihm nicht im Rücken und gucke permanent, was er tut, sondern ich lasse ihn einfach machen. Und wichtig ist aber auch, ihn vorzubereiten auf diese Situationen, wo es Einschränkungen gibt und nicht alles machen zu lassen und dann plötzlich geht es nicht mehr. Weil das erzeugt super viel Frustration, das ist viel unfairer letztendlich. Und gerade bei Hunden, die unsicher sind, es ist halt auch manchmal sehr gut, im Prinzip für den Hund ein sicherer Führer dadurch auch zu sein, dass ich nicht nur ihn entscheiden lasse, um ihm mehr Sicherheit zu geben, sondern dass ich unter Umständen auch manchmal sage, du, diese Idee ist keine gute und wir gehen jetzt woanders lang, weil das ist sicherer für dich, was er selber gar nicht einschätzen kann. Das heißt, und wie immer kann ich natürlich übergriffig sein mit sowas oder wohlwollend. Und der entscheidende Punkt ist das Wohlwollen. Das ist ein Schutzbefohlener, etwas wohlwollend zu machen. Ich finde, es ist ein bisschen wie mit Kindern. Also ich kann auch Kinder total überdrangsalieren mit Einschränkungen, aber es ist auch keine gute Idee, sie alles machen zu lassen, was sie wollen, weil sie können eventuell manche Risiken noch gar nicht erkennen. Das heißt, ich brauche auch da einen Mittelweg, dass ich und ich muss gut kommunizieren. Und das ist genauso, denke ich, das ist genauso wie mit dem Hund, der im Prinzip noch die besondere Herausforderung ist, dass er ja als andere Spezies mit dem Menschen zusammenlebt, die andere Bedürfnisse hat und es dadurch durchaus Überschneidungen geben kann, die für Menschen nicht so wünschenswert sind. Und manchmal sage ich auch zu den Leuten letztendlich, wissen Sie, wenn Sie sowas ganz Natürlichem wollen, dann brauchen wir wieder diese ursprüngliche Haltung. Das heißt, alle machen die Türen auf, die vagabundieren im Dorf frei rum. Es werden halt nur ziemlich viele überfahren und ab und zu gibt es eine Klopperei und ab und zu ist mal einer tot und ab und zu auch alle, die nicht gut sind. Und außerdem in diesem Zeitalter, alle, die in irgendeiner Form auffällig wurden, die wurden entsorgt. Das heißt, es gab viel weniger auffällige Hunde, weil die, die auffällig waren, die Menschen gegenüber gefährlich waren oder die Hühner getötet haben oder Haustiere nicht in Ruhe gelassen haben, die lebten nicht lange. Wollen wir das?
Nein, das wollen wir nicht.
Genau.
Wollen wir auf gar keinen Fall.
Ja, ja, aber da ist dann ganz oft erstmal.
Ja, ja, genau. Mario, was ist deine Haltung zu dem Thema? Ja. Wie viel Freiheit für Hunde?
Das Thema Freiheit ist ganz stark mit dem Thema Management verwoben. Mhm. Denn Management heißt für mich auch, dass ich sage, ich schaffe die Situationen so, dass wir beide gut durch die Situation durchkommen. Das können jetzt spezielle Situationen sein, also wo wirklich ein unerwünschtes oder Problemverhalten vorhanden ist, wie der Todfeind ist ums Eck, wie komme ich da drüber und sonst ist alles in Ordnung und alles ist gut. Oder es ist einfach so, dass ich sage, ich gebe dem Hund die Orientierung und die Möglichkeiten, über meine Kommunikation und über diesen gesicherten Rahmen die Situationen so zu bewältigen, dass er für sich gut durchkommt. Und immer mit dem nicht als Kontrolletti dann zu sein und zu sagen, das muss ich 24/7 machen, sondern dass ich dann die Freiräume schaffe, wo der Hund seinen Bedürfnissen auch so nachkommen kann. Also wie das Explorationsverhalten zu zeigen, zu kommunizieren mit anderen und so weiter. Wenn ich das schaffen kann, dann ist für mich dieses, ich gebe meinen Hund Freiheit in den Situationen, wo er diese Freiheit risikolos auch wirklich zeigen kann. Denn wie Stefan schon gesagt hat, was hat es für einen Sinn, wenn ich den Hund auslasse und der wird überfahren? Also ich meine, ganz ehrlich, da ist die Sinnhaftigkeit nicht mehr gegeben. Und es ist ja auch das Thema mit der Leine. Für mich ist eine Leine eine Unterstützungsmaßnahme. Und eine Sicherheitsmaßnahme. Denn wenn ich keine Leine oben habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er vielleicht irgendwann einmal einfach sagt, ich habe einen Reiz, der interessiert mich so sehr, dass ich mich jetzt wegbewege und dann ist die Bundesstraße dazwischen, das kann ich nicht brauchen, das will ich nicht. Und die Leine ist ein Instrument, wo wir in Verbindung sind, wo wir eine Verbindung haben und die kann ich zum Lenken und zum Führen und zum Orientierung geben sehr wohl einsetzen. Und zusätzlich mit meiner Kommunikation funktioniert das schon sehr, sehr gut. Und so soll es eigentlich auch sein. Denn schön wäre es, wir könnten es noch so machen wie früher. Also wir schaffen die Autos ab, wir gehen nur mehr wieder zu Fuß und wir lassen die Hunde freilaufen. Das wäre super, es wär okay. Aber wie Stefan gesagt hat, die Hunde, die da aus der Norm draußen waren und die da außerhalb gestanden sind und irgendwie die irgendjemanden geschädigt haben, indem er die Hühner gefressen hat, die haben nicht überlebt, weil das war damals eine andere Zeit.
Mm, ja. Ja, ich habe jetzt zum Abschluss noch einen kleinen Funfact von mir, und zwar zu dem Thema Freiheit und Frustrationstoleranz. Also meine Hündin war am Anfang sehr, ich würde mal sagen, dissoziiert. Also sie hat die Umwelt gar nicht so richtig wahrgenommen. Und nachdem sie dann eine Zeit lang bei mir war, wurde sie auf Hunde aufmerksam und wollte auch zu den Hunden hin. Und ich habe sie auch zu den Hunden hingelassen, wohl wissend, dass wenn ich sie jetzt immer zu den Hunden hinlasse, dass das nicht der beste Weg ist. Aber es hat mich gefreut und ich habe ihr diese Freiheit gegeben. Und irgendwann kam natürlich der Punkt, konnte sie nicht zu einem Hund hin. Und dann war sie frustriert und hat sie angefangen, Hunde an der Leine anzubellen. Und dann wieder dagegen zu steuern. Also wir sind da auch nicht gefeit davor, dass uns nicht irgendwelche Dinge passieren, obwohl wir das wissen. Aber es ist ja auch ein Prozess zu gehen von einem Hund, der die Umwelt erstmal nicht wahrnimmt, hin zu dem, okay, sie nimmt die Umwelt mehr wahr und dann lasse ich das natürlich zu und dann muss ich wieder gucken, okay, wie gehe ich damit um, was jetzt wieder passiert. Ja, genau. Stefan, du wolltest gerade noch was sagen.
Ja, ich wollte einfach sagen, manchmal muss man auch Dinge in Kauf nehmen, um erstmal eine positive Entwicklung zu haben, um dann andere Dinge wieder umzutrainieren. Also ich finde das jetzt gar nicht so so problematisch. Weil
es war nicht problematisch.
Also wo ich das total häufig habe, ist dieser Effekt, das sind Hunde, die haben total viel Furcht vor mir erstmal. Und dann lernen sie mich kennen und dann sind sie sowas von aufdringlich und von von bedrängend, ja, weil sie immer noch total aufgeregt sind, aber dann sich trauen, Kontakt aufzunehmen. Das heißt, dann muss man erstmal wieder üben. Das ist was Schönes, wenn du kommst, aber wenn du ein bisschen weniger präsent bist körperlich, ist es auch sehr schön. Ja, und das ist völlig normal, aber es ist total schwer, dieses Gleichgewicht zu halten, dass ich sofort Entspannung, aber auch angemessenen sozialen Kontakt bekomme. Sondern das kann halt in so Wellen laufen. Und ich finde, das ist so. Da muss man sich drauf einstellen, individuell.
Absolut. Vollkommen. Ich sage unseren Trainern immer und unseren Trainerinnen immer, manchmal muss man die kleine Kröte schlucken, um der größten, großen Kröte ausweichen zu können. Manchmal muss man was nehmen und sagen, okay, das nehme ich jetzt hin, weil dafür kann ich das andere damit reparieren und dann arbeite ich an dem kleinen Ding. Und das ist sehr, sehr oft ein sehr angenehmer Weg für alle, weil gerade wenn wir mit Laien arbeiten, die jetzt nicht so trainingsaffin sind, da werden wir um die kleinen Kröten nicht herumkommen. Und viele Leute sind schon glücklich, wenn die großen Kröten weg sind und nur mehr kleine da sind. Und damit ist das schon mal ein ganz toller Weg für die Leute.
Und vielleicht noch so ein Hinweis für alle, die zuhören, das, was der Stefan gerade gesagt hat, das ist auch meine Erfahrung, dass Leute immer sagen, das Verhalten zeigt er normalerweise nicht, wenn jemand kommt, weil der Hund normalerweise eher freudiger auf oder ungehemmter auf Leute zugeht. Dass offensichtlich wir was ausstrahlen, was die Hunde am Anfang vielleicht manchmal ein bisschen hemmt, aber dann, wenn wir anfangen zu arbeiten, finden die das in der Regel sehr, sehr gut und dann sind die aufgeschlossen. Genau. Ja, damit möchte ich diesen Podcast beschließen. Ich finde, wir haben uns gut um dieses Thema gekümmert. Wir haben vieles transportiert. Und lieber Stefan, lieber Mario, vielen Dank für diesen Podcast. Und ja, vielleicht nimmst du dir heute einen Moment, um über eure gemeinsamen Herausforderungen nachzudenken. Wo reagiert dein Hund nicht aus Ungehorsam, sondern aus Überforderung? Und welche Veränderung in deiner Haltung oder eurem Alltag könnte euch beiden ein bisschen mehr Entspannung verschaffen? Positive Verstärkung wirkt, aber nur in einem Nervensystem, das aufnahmefähig ist. Vielen lieben Dank euch beiden.
Ja, wir danken euch. Ich danke auch. Danke.
Ja, danke für deine Moderation. War super, lieber Stefan. Herzlichen Dank. Wir sehen uns nächstes Jahr live bei uns beim Verhaltenscoach wieder. Alles Liebe.
Ja, danke.
Bis bald.
Bis bald.
Danke, Stefan. Ja. Ciao.
Tschüss.